Ja, es ist schon lange her, dass wir hier als Familie waren. So lange, dass hier schon die Namen vergessen werden, aber das ist okay. Ja, man hat viel Zeit zum Nachdenken in der Quarantäne. Und für mich war auch das Gebet, was soll ich heute predigen? Ich habe gemerkt, hier und da gab es mal den Wunsch, dass wir was zu der aktuellen Situation sagen. Wir als Älteste haben uns ja relativ zurückgehalten. Ich glaube, Franz hat mal eine Predigt gehalten, wo es gerade um Corona auch ging. Ansonsten waren wir relativ ruhig und vielleicht liegt es auch daran, dass man sagt, ja, irgendwie werden hier keine klaren Aussagen getroffen. Deswegen möchte ich heute auch ein bisschen diesem Wunsch nachkommen, weil ich merke, man sucht ja doch nach Orientierung und Halt. Ist aber natürlich schwierig, weil eigentlich ist schon viel und wahrscheinlich alles gesagt worden zu dem Thema. Und die Positionen sind meistens schon in Stein gemeißelt. Das macht es auch nicht einfacher. Und es gibt Personen, die möchten gar nichts mehr davon hören. Kann ich auch sehr gut verstehen. Mir geht es zum Teil auch so. Aber vielleicht einfach so ein paar Punkte zum Nachdenken. Punkte, die uns helfen sollen, die ganze Situation besser einzuordnen. Ich merke, viele von uns sind ja schon so kleine Corona-Experten. Am Morgen werden die Zahlen gecheckt, dann das öffentliche, rechtliche. Man hört sich an, was die neuen Maßgaben der Regierung sind. Dann natürlich noch die Gegenmeinungen sind auch wichtig. Und dann weiß man anscheinend alles. Oder doch sehr wenig. Am Ende hat man viele Ergebnisse. Und man fragt sich, was soll ich denn davon glauben? Und auf jeden Fall können wir eines feststellen, je mehr man sich oft damit beschäftigt, desto unruhiger wird man. Das gibt nicht unbedingt Ruhe und Halt in unserem Leben. Eher sorgt es für das Gegenteil. Und ich merke, manche haben Angst vor Corona, andere fürchten der Impfung, vielleicht sogar der Impfpflicht. Wie soll man unsere Regierung da auch einordnen? Man macht sich Gedanken, werden wir auch vielleicht dauerhaft Einschränkungen in Kauf nehmen müssen? Und das beunruhigt einen alles. Ich habe heute das Thema so genannt nach einem Bibelwort, was ich aus Jeremia habe, dem Propheten. Erwarte nicht zu viel. Erwarte nicht zu viel. Und ich habe da drei Punkte ausgesucht, wo Gott uns vielleicht auch sagen möchte, erwarte da nicht zu viel. Steigen wir sofort ein. Als ersten Punkt, erwarte nicht zu viel von deinen Lebensumständen. Ich glaube, in den letzten Jahrzehnten haben wir ja in so einer Glocke gelebt, der Ruhe und des Friedens. Natürlich, wir wissen das, es gibt harte Einzelschicksale. Wir haben das mit Ahrweiler ganz besonders mitbekommen. Aber im Ganzen, wenn wir mal ehrlich sind, was kennen wir denn von der Härte des Lebens? Insgesamt wahrscheinlich in Deutschland wissen wir davon sehr, sehr wenig. Die Älteren und die Generation stirbt jetzt auch langsam aus. Die hat noch den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Die können uns noch einiges davon erzählen. Aber ansonsten leben wir eigentlich in einer Zeit, wovon frühere Generationen nur träumen konnten. Sowas gab es gar nicht. Und wenn wir die Geschichte so betrachten, müssen wir auch zugeben, dass die Lebensumstände nach dem Sündenfall meistens mühselig und hart waren. Die wenigsten haben ein einfaches Leben geführt, die allerwenigsten. Und ich möchte uns das vielleicht nochmal vor Augen führen. Die meisten Menschen lebten am Existenzminimum. Das heißt, man hat viele Stunden gearbeitet für wenig Lohn. In der Bibel lesen wir zum Beispiel von den Tagelöhnern. 12 Stunden gearbeitet, es gibt einen Denar. Einen Tageslohn und das reicht gerade so. Meistens war die ganze Familie eingebunden in der Arbeit. An Schule war kaum zu denken. Bildung ein sehr hohes Gut. Freizeit, ich weiß nicht, ob man das Wort überhaupt kannte. Dann, was dazu kam, war Nahrungsknappheit. Auch immer wieder ein großes Problem. Immer wieder tauchten Hungersnöte auf. Erstes Buch Mose, können wir einfach mal durchgucken. Man flieht ständig nach Ägypten, weil da gibt es immer ein bisschen mehr. Oder das Buch Ruth, da flieht man nach Moab, um der Hungersnot zu entkommen. Und auch die letzten Jahrhunderte war es oft sehr schlimm mit Hungersnöten. Zweiter Weltkrieg ist natürlich zu nennen, aber ich habe hier vielleicht mal andere Sachen. 1921 sterben allein in Russland mehrere Millionen von Menschen in einem Jahr. Oder in China, man nennt das auch die sogenannten drei schlimmen Jahre, 59 bis 61, man schätzt zwischen 15 bis 55 Millionen Menschen an Hunger verstorben. Also das kann man gar nicht genau errechnen. Dann auch Krankheiten und Seuchen waren immer eine große Bedrohung. Die Lebenserwartung im Mittelalter lag ungefähr bei 35 bis 40 Jahren. Und das hat einmal natürlich auch mit der hohen Kindersterblichkeitsrate zu tun. Aber auch sonst, da braucht es nicht viel zu sein. Hohes Fieber reichte aus. Und dann konntest du dran sterben. Wir wissen das, 47 bis 53, 1347 bis 1353 die Pest, das sind nur ein paar Jahre, aber man schätzt, dass ein Drittel der europäischen Bevölkerung daran gestorben ist. Ein Drittel. Damals etwa zwischen 20 bis 50 Millionen Toten. Und die Menschen, die standen da machtlos da. Man hatte keinen Rat gehabt. Man hat alles Mögliche versucht. Man sagt, die haben es versucht mit Aderlass oder mit Brechmitteln. Man hat versucht, den Pesterreger so irgendwie rauszukriegen. Aber stellt euch mal vor, ihr seid schon kaputt. Euch geht es schon schlecht. Und wenn man das noch macht, merken wir, ist keine gute Idee. Oder was man auch versucht hat, man hat einfach Tücher genommen und sich das vors Gesicht zu halten. Besprüht mit irgendwelchen Kräutern oder mit Rosenwasser. Hat auch nicht wirklich geholfen. Man wusste einfach nicht, was man machen sollte. Und es gibt kaum eine Generation, die nicht ein oder mehrere Kriege erlebt hat. Und damit meine ich hautnah miterlebt, nicht in Afghanistan oder so. Und das, was wir in den Filmen manchmal sehen, das gibt es gar nicht wirklich da, wie es wirklich war. Ich weiß nicht, ob ihr mal ein Bild gesehen habt nach einem Mord, wie es da im Zimmer ausschaut. Unfassbar. Und stellt euch mal vor, wie die Krieger nach Hause kamen. Von oben bis unten besudelt mit Blut. Stundenlang, tagelang, Mann gegen Mann. Schwert, Axt, wie sah man da aus? Du warst kaputt. Und sie kamen nach Hause und danach gab es keine psychologische Behandlung. Der Alltag ging weiter. Wir fragen uns, wie sind die überhaupt klargekommen damit? Nun, es lag einfach daran, dass Krieg Teil ihres Lebens war. Das war eine Selbstverständlichkeit. Das darf man ja fast gar nicht sagen. Aber davon redet zum Beispiel auch Prediger 3. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Das heißt, die Leute gingen davon aus, jetzt ist Krieg, irgendwann wird Frieden kommen, aber danach wird es auch irgendwann wieder Krieg geben. Und deswegen finden wir auch so eigenartige Formulierungen, zum Beispiel in 2. Samuel 11, das ist dieser große Fall von David, und da heißt es von ihm, und es geschah im folgenden Jahr zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen. Das heißt, es gab Jahreszeiten, wo es normal war, dass die Könige rausgingen, um zu kämpfen. Das war der Frühling. Es war nicht zu heiß, war nicht zu kalt, man konnte auch lange ins Jahr hineinkämpfen. Und es war normal, dass man Kriege geführt hat. Und so merken wir, das ist uns alles ganz fremd geworden, war aber immer normal gewesen. Letztes Jahrhundert, zig Millionen von Toten, aber wir brauchen auch nur jetzt gucken, Syrien, wir gewöhnen uns ja daran, 10 Jahre Krieg. Die Leute leben damit. Reden wir über unsere Regierung. Frühere Generationen lebten so gut wie alle unter einem König oder Kaiser oder etwas Ähnlichem. Und nach heutigem Maßstab, das wären alles Diktatoren und Despoten. So wie die gehandelt haben. Von Menschenrechten brauchen wir damals gar nicht zu reden. Das hat die Obrigkeit einfach entschieden, was recht war und was nicht recht war. Und oft wechselten sich die Obersten rasch ab. In Kriegen, in Anschlägen. Das heißt, es gab wenig Stabilität. Wer hat denn 30, 40 Jahre lang regiert? Das waren nur die wenigsten. Und dadurch entstand eben ein Vakuum. Da brauchen wir nur mal die beiden Könige-Bücher zu lesen. Da lesen wir ständig von Wechseln und ständig von Unruhen. Damit hat das Volk gelebt. Was will ich damit sagen? Gott hat uns nach dem Sündenfall keine rosigen Umstände versprochen. Das heißt, gute Lebensumstände sind immer ein ganz besonderer Segen. Wir wissen das, er kann schlechte Umstände ändern, aber häufig bleibt es, wie es ist. Wir lesen von Menschen, die werden in schwierigen Verhältnissen hineingeboren. Und wisst ihr, Generation für Generation ändert sich das auch nicht. Opa hat so gelebt, Papa hat so gelebt und ich lebe jetzt auch so. Das ist für die normal. Sie leben mit Hoffnungen, aber ganz häufig müssen sie so weiterleben. Oder es wird sogar noch schlimmer. Lass uns mal den Propheten Jeremia aufschlagen. Da werden wir uns heute so ein bisschen aufhalten. Im Propheten Jeremia stecken wir auch in einer ähnlichen Situation. Es soll einfach nicht besser werden. Das heißt, das Volk ist komplett in Sünde verstrickt. Ja, so weit, dass dem Propheten sogar verboten wird, für das Volk Fürbitte zu tun. Und so bleiben gewisse Worte einfach so stehen. Jeremia 8, Vers 15. Man hofft auf Frieden, aber es wird nicht besser. Auf eine Zeit der Heilung, aber siehe da, Schrecken. Nun, wir wissen das aber von den Propheten. Er hat wirklich ein elendes Leben geführt. Und er hoffte für sich doch auf Besserung. Und es gibt eine Passage, da wird er auch ganz wehleidig und klagt Gott sein Leid. Und da kommen Worte, also wenn man die das erste Mal liest, dann ist man ganz verdutzt, dass Gott so mit einem spricht oder sprechen kann. Das ist Jeremia 12, Vers 5. Jeremia 12, Vers 5. Da sagt er das dem Jeremia. Wenn du mit Fußgängern gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du denn mit Rossen um die Wette laufen? Und wenn du dich nur in einem friedlichen Land sicher fühlst, was willst du tun im Dickicht des Jordan? Das heißt, Gott sagt ihm, Jeremia, das war noch gar nichts. Das ist so, als ob du in einem friedlichen Land lebst und du bist gerade mal spazieren gegangen und demnächst wirst du um die Wette laufen müssen, aber mit Pferden, sagt er. Und da musst du in einen Dickicht reingehen beim Jordan, da gab es die Löwen und die wilden Tiere. Und er sagt, und dann wird es richtig rund gehen. Stellt euch mal vor, ihr müsst solche Worte hören. Er sagt ihm, rüste dich, es wird noch schlimmer werden, Jeremia. Das war noch nichts. Ja, auch so redet Gott manchmal mit uns. Geschwister, natürlich dürfen wir darüber beten, dass die Umstände besser werden. Aber ich möchte uns das trotzdem sagen, was ist, wenn es so bleibt? Ja, auch unsere Situation. Oder was ist, wenn es sogar noch schlimmer wird? Weißt du, vieles wirst du nicht verändern können. Das ist so. Es ist sogar manchmal von Gott verordnet. Seuchen und Hungersnot von Gott geschickt. Der König von Gott eingesetzt. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Ich brauche darüber nicht frustriert zu sein. Ich brauche mich da nicht darüber zu ärgern, über meine Lebensumstände. Es liegt in Gottes Hand. Und das möchte ich uns auch mitgeben. Nimm deshalb dankend an, was du hast. Wir haben noch eine Menge. Lesen wir das mal bei dem Schreiber von dem Jeremia, der heißt Baruch. Der hat nämlich auch auf Besseres gehofft. Es war auch sehr elendig, wie er gelebt hat. Zum Schluss waren sie nämlich in Ägypten gewesen, da wo Jeremia und er gar nicht hin wollten. Und wir lesen Folgendes, Kapitel 45, die Verse 2 bis 5. So spricht der Herr, der Gott Israels, über dich, Baruch. Du hast gesagt, o wehe mir, der Herr hat zu meinem Schmerz noch Kummer hinzugefügt. Ich bin müde vom Seufzen und finde keine Ruhe. Sage zu ihm, so spricht der Herr, siehe, was ich gebaut habe, das breche ich ab, und was ich gepflanzt habe, das reiße ich aus, und zwar das ganze Land. Also er sagt, es wird schlimmer, Israel wird komplett fallen. Du aber begehrst für dich Großes, begehre es nicht. Denn siehe, ich bringe Unheil über alles Fleisch, spricht der Herr. Dir aber will ich dein Leben zur Beute geben an allen Orten, wohin du gehen wirst. Das war die Verheißung. Er sagt, lass es sein, träum nicht von großen Dingen, aber leben darfst du. Und egal, wo du hingehen wirst, später nach Ägypten, ich will dir das Leben erhalten. Und das war sein ganzer Trost gewesen. Schwester, die Frage am Ende lautet nicht, hast du die Lebensumstände verbessern können, sondern wie hast du in diesen vielleicht auch schwierigen Zeiten gelebt? Lasst uns nicht über unsere Umstände ärgern, die wir sowieso nicht verändern können. Fragt euch lieber, wie kann ich mit Gottes Hilfe in diesen Zeiten so leben, dass es ihm gefällt? Ich glaube, das ist entscheidend. Also das Erste, erwarte nicht zu viel von deinen Lebensumständen. Zweiter Punkt, klingt vielleicht seltsam, erwarte nicht zu viel von den Experten. Erwarte nicht zu viel von den Experten. Ist ja oft die Frage, wie ist Corona einzuschätzen? Nun, wohin müssen wir da? Zu einem Experten. Dumm nur, wenn die Meinungen ständig voneinander abweichen. Wie ist die Impfung einzuschätzen? Dasselbe Problem, je nachdem, welchen Experten du fragst. Gut, sagt sich vielleicht jemand, da muss ich vielleicht selber zu einem Experten werden. Meine Forschung vielleicht vorantreiben. Da denke ich an Prediger 1, Vers 13, da geht es auch darum, und er sagt, das ist ein sehr mühseliges Geschäft, mit dem man sich dort plagt. So empfinde ich das auch häufig. Es ist mühselig, dem hinterherzulaufen. Frage, geht es nicht etwas einfacher? Und ich glaube, auf jeden Fall ist das so. Aber dafür müssen wir ein Wagnis eingehen, nämlich bei dem Thema Corona und Impfung etwas zurückgeblieben zu sein. Würdet ihr das wagen? Die Frage ist überhaupt, darf man das denn? Ich meine, ist es nicht unsere Pflicht, uns da wirklich Gedanken zu machen, jeden Morgen vielleicht nachzublättern in den Zeitungen wegen den neuesten Maßgaben und so weiter, sonst liegen wir doch irgendwo da ganz hinten. Ich glaube, wir dürfen das. Du darfst auch mal eine Woche die Zeitung zur Seite legen. Du musst dich nicht immer damit beschäftigen. Wisst ihr, die Bibel fordert uns auf, gerade Psalm 1, wir sollen Tag und Nacht über Gottes Wort nachsinnen. Wisst ihr, da bleibt nicht allzu viel Zeit für andere Dinge. Wenn wir das mal wirklich so konsequent machen würden. Übrigens, wenn wir uns der Schrift zuwenden, wisst ihr, wem wir da begegnen? Den größten Experten der Medizin. Gott, der sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Also da seid ihr gar nicht so falsch. Also wenn ihr einen wirklichen Experten sucht, geht zur Bibel. Lasst uns mal Psalm 91 lesen. Ein Psalm, glaube ich, der ja häufig zitiert wurde, auch in dieser Phase. Ich werde nur die ersten drei Verse lesen. Ich glaube, ist uns auch gut bekannt. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Je nach Übersetzung kann das hier unterschiedlich sein. Ich meine, es war ja so gewesen, bis vor Corona, da waren ja die wenigsten von uns Medizinexperten. Also meistens war es ja so gewesen, der Erste-Hilfe-Koffer von Mama hat ausgereicht. Viel mehr wusste man nicht. Oder wir waren so beim Standard von dem Apostel Paulus, der zum Timotheus sagt, wenn du Magenschmerzen hast, ein bisschen Wein. Das wussten wir vielleicht auch noch. Wenn es um mehr ging, wo ist man hingegangen? Zum Hausarzt, zum Doktor, vielleicht zum Facharzt, hat ihn gefragt, was sagst du dazu? Dann gab es natürlich auch Jakobus 5, das gab es auch noch. Aber als Christen haben wir es doch immer so gehalten, wie es hier im Psalm auch steht, egal was kommt, ich fürchte mich nicht. Denn ich habe Gott zu meiner Zuflucht erwählt. Und da ist meine ganze Zuversicht. Ich glaube, das ist uns ein bisschen abhanden gekommen. Wir leben in einer Zeit, wo ich staune darüber, wie viel Angst Christen haben. Wie sehr sie sich zum Teil zurückziehen. Das will ich auch mal offen nennen. Es ist nicht in Ordnung. Ich glaube, wir sollten viel mehr Zuversicht haben. Wir haben eigentlich früher immer so gelebt. Was hat sich plötzlich verändert? Auch vielleicht auch in unserer Mitte. Vielleicht sollten wir es so machen, was die Einschätzung von Corona betrifft. Das ist jetzt nur mal ein Rat. Früher hat man es so gemacht. Wie hat man Krankheiten eingeschätzt? Gerade solche Situationen, wo Krankheiten ausbrechen, man hat einfach um sich herum geschaut. Was passiert da eigentlich? Wie viele Menschen kennst du in deinem direkten Umkreis, die daran schwer erkrankt sind oder gestorben sind? Wie viel kennst du? Und jetzt sag nicht, in der Zeitung habe ich dies gelesen und der hat mir das erzählt. Wie viel kennst du? Ganz ehrlich. Und dasselbe machst du auch mit der Impfung. Wie viele Personen kennst du, die an der Impfung schwer erkrankt sind oder gestorben sind? Wisst ihr, so hat man das früher eingeschätzt. Und vielleicht war man dadurch auch ein bisschen nüchterner gewesen. Aber was ist, wenn um mich herum Tausende rechts und links neben mir gefallen sind? Das beschreibt hier auch der Psalmist in Vers 7. Wisst ihr, was er da sagt? Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Da wirst du vielleicht sagen, naja, das ist aber ein bisschen naiv gedacht. Alle anderen sterben, nur du nicht. Wisst ihr, so sind wir Christen aber. Das nennt die Bibel Glauben. Und der ist oft sehr simpel gestrickt, für uns oft zu simpel. Und das ist unser Problem. Wir glauben das nicht, was hier steht, dass es mich nicht treffen wird. Aber diese Einstellung brauchen wir als Christ, damit wir anders durch die Welt gehen, wie es die Menschen um uns herum tun. Gut, eine Sache gibt es natürlich, kommt immer wieder auch auf. Johann, was ist aber mit den Langzeitfolgen? Das stimmt, nach vorne können wir nicht schauen. Bei beiden übrigens nicht. Was Corona betrifft, gibt es Langzeitfolgen. Impfung gibt es auch vielleicht Langzeitfolgen. Was machen wir da? Wisst ihr, was wir da machen? Wir denken ein wenig nach und treffen einfach eine Entscheidung. Für oder gegen die Impfung. Wir halten es vielleicht weiterhin so, wir sind halt keine Experten. Ja, und dann kommt Folgendes. Du wirst schwer krank. Du wirst schwer krank. Du wirst schwer krank, weil du dich nicht geimpft hast an Corona, oder du wirst schwer krank an der Impfung. Ist mir jetzt völlig egal. Und jetzt, welcher Vorwurf steht sofort im Raum? Siehst du, hättest du doch. Oder siehst du, hättest du nicht. Das ist das, was uns sofort vorgeworfen wird. Geschwister, darf man sich einen Fehlgriff leisten? Wenn wir überhaupt in diesen Sachen von Fehlgriff sprechen können. Wisst ihr, am Ende liegt es ja doch in Gottes Hand. So oder so. Aber lassen wir das mal so stehen. Und ich frage mich schon, warum dürfen wir uns als Christen keinen Fehlgriff leisten? Zumindest in solchen Dingen. Und ich dachte an die Geschichte vom Tod im Topf. Kennt ihr die Geschichte? 2. Könige 4. Da ist Hungersnot in Israel und da bleibt nicht viel Auswahl beim Essen. Und dann kommt so ein richtiger Fehlgriff. Das ist ein Prophetenschüler, der sammelt was ein, sieht irgendwie aus wie Gurken, macht es in einen Topf rein. Man kostet davon und dann ein Riesengeschrei, Tod im Topf. Das heißt, alles vergiftet. Wisst ihr, wer ruhig bleibt? Das ist der Prophet Elisa. Der macht da so ein bisschen Mehl rein und dann wird gegessen, alles ist gut. Und ich glaube, diese Einstellung brauchen wir manchmal. Wir wissen nicht alles und wir brauchen auch nicht alles zu wissen. Ja, und daher kommt das auch, dass wir uns manchmal im Leben vertun. Ich meine, wie viele Männer von uns haben vielleicht schon mal einen Stromschlag abbekommen? Das nächste Mal hat das vielleicht besser gemacht. Ist auch mal passiert. Wisst ihr, Gott kann die Dinge gerade biegen. Und das tut er sehr, sehr häufig, weil wir eben in vielen Bereichen auch unwissend sind. Und er hilft uns immer wieder. Deshalb mein Rat euch, schiebt die ganzen Experten von euch. Hört sie mal einmal an, aber dann ist auch gut. Sie wissen auch nicht alles. Und vielleicht reicht es auch, wie früher, mal einfach den Hausarzt zu fragen und sich dann zu entscheiden. Handle nach bestem Wissen und Gewissen. Und leg deine Entscheidung vielleicht dem wahren Experten hin. Wisst ihr, wir können da ja auch ganz simpel beten. Dem Herrn das sagen, Herr, ich habe ja eigentlich gar nicht so viel Zeit, mich mit allem auseinanderzusetzen. Ich habe jetzt mal ein bisschen hingehört und ich treffe jetzt einfach die Entscheidung. Und egal, wie ich es jetzt mache, lass es doch einfach gut werden. Und dann machen wir das. Geschwister, lassen wir uns nicht verrückt machen von dieser Welt. Das wird so weitergehen. Und das hört jetzt auch nicht so schnell auf. Und wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen. Es gibt so viele andere Dinge. Wir müssen nüchtern werden über solche Sachen. Es klingt jetzt vielleicht krass, aber Corona ist gar nicht so wichtig. Wenn ich die Bibel lese, merke ich, dass Corona gar nicht so wichtig ist. Für die Menschen ja, aber nicht für uns. Und wir müssen einen Unterschied machen, auch in solchen Dingen. Ich denke zum Beispiel an die Bergpredigt. Zweimal sagt Jesus dort, seid nicht wie die Heiden. Ersten Punkt, da geht es ums Gebet. Da sagt er, die Heiden plappern zu viel. Das soll bei euch nicht so sein. Das zweite ist, da geht es nämlich um unseren Leib. Der sagt, die Heiden machen sich ständig Sorgen um ihren Leib, um Gesundheit, um Essen, um Kleidung. Das soll bei euch aber nicht so sein. Wie wollen wir einen Unterschied machen in dieser Zeit? Genau darin, dass wir uns nicht verrückt machen lassen, dass wir es nüchtern sehen, dem Herrn die Dinge einfach übergeben können und weitergehen. Wir müssen ruhiger werden über das Ganze. Der dritte Punkt, der letzte Punkt, habe ich so überschrieben, erwarte nicht zu viel von deiner Regierung. Auch ein großes Thema. Erwarte nicht zu viel von deiner Regierung. Ich merke das ja auch in unseren Reihen. Wir sprechen viel über die Regierung und auch über die Maßnahmen. Und ich merke auch, wir sind uns da ja auch nicht ganz einig. Ich persönlich glaube, es hat viel auch damit zu tun, dass wir Römer 13, was häufig zitiert wird, und 1. Petrus 2, sehr einseitig betrachten. Was lesen wir dort zusammengefasst? Zum einen, wir sollen uns allen Obrigkeiten unterordnen. Sie ist von Gott eingesetzt. Und da heißt es auch, sie belohnen das Gute und sie bestrafen das Böse. Jetzt haben wir aber ein Problem. Was ist, wenn die Regierung es aber nicht immer gut mit mir meint oder mit uns Menschen? Frage vielleicht auch, gibt es das überhaupt, dass die Regierung es nicht gut mit dir meinen könnte? Aber natürlich, wisst ihr, wenn wir die Bibel lesen, merken wir, die Bibel ist voll davon. Das können wir gar nicht übersehen. Ich habe nur ein paar Beispiele. Fangen wir mal ganz klein an, das ist der Salomo. Ich lasse hier mal seinen späteren Götzendienst weg. Das war ja eine absolute Blütezeit in Israel gewesen. Frieden, Luxus, alles war da. Aber als er gestorben war, kam man zu seinem Sohn und beschwerte sich. Man bat ihn, mach es bitte anders als dein Vater. Was war der Vorwurf? Dein Vater hat unser Joch hart gemacht, so mache du nun den harten Dienst deines Vaters und das schwere Joch, das er uns auferlegt hat, leichter, so wollen wir dienen. Die haben sich beschwert und gesagt, das war zu hart. Und sie hatten recht. Das waren hohe Kosten gewesen. Man musste wirklich klotzen, damit es einem gut geht. Das war bei Salomo so gewesen. Oder nehmen wir den König Ahab. Habgierig, da sieht er ein Grundstück, was er haben will. Es gehört dem Naboth. Was passiert? Für dieses Grundstück muss Naboth sein Leben lassen. Das ist ein König. Oder nehmen wir mal den Pilatus. In Rom gab es klare Gesetze und für die damalige Zeit war es ein sehr gutes Rechtssystem. Aber auch da merken wir, da ging nicht alles fair zu. Überhaupt nicht. Da brauchen wir nur den Pilatus einmal anzuschauen. Er findet an Jesus keine Schuld. Was macht er? Trotzdem lässt er ihn kreuzigen. Das ist furchtbar. Aber was mich da erstaunt ist, nachdem er dieses Urteil gesprochen hat, was macht er dann noch? Er lässt Jesus brutal auspeitschen. Von einem Mann, wo er weiß, der ist unschuldig. Warum macht er das? Und da merken wir, zu allen Zeiten gab es grausame Regierungen, unfaire Regierungen. Das war immer so gewesen. Und gerade das Alte Testament ist voll von Warnungen und auch Gerichtsaussprüchen über ungerechtes Handeln der Regierung. Sie sind korrupt, fällen ungerechte Gerichtsurteile, handeln grausam, sie rauben die Unschuldigen aus, die Niedrigen, werfen sie ins Gefängnis und töten sie. Und ich glaube, auch dasselbe können wir auch heute noch vorfinden. Also mich verwundert das nicht, wenn ich höre, dass Politiker korrupt sind. Mich verwundert es nicht, dass es dort Verschwörungen geben kann, dass Leute dort geldgierig sind oder dass Machtgelüste da sind. Ohne Machtgelüste kommst du wahrscheinlich kaum bis ganz nach oben. Also da muss schon ein gewisser Antrieb sein. Und gibt es Politiker, die lügen? Natürlich gibt es Politiker, die lügen. Die können dir sagen, vor einem Jahr, niemals wird die Impfpflicht kommen und dann kommt sie vielleicht am Ende doch. Das machen auch Politiker. Und das sollte uns auch nicht verdutzen. Ich meine, ich sehe das selbst bei dem Psalmisten so. Er sagt, ich sprach in meiner Bestürzung, alle Menschen sind Lügner. Plötzlich sind ihm die Augen aufgegangen. Er hatte da immer das Gute von den Menschen gedacht, vielleicht von den Politikern, und stellt plötzlich fest, der hat mich ja angelogen. Knallhart. Ja, das machen die auch. Wir dürfen eins nicht vergessen, auch unsere Politiker. Das sind zumeist gottlose Menschen mit einer Fülle von Möglichkeiten. Und da sind Riesenversuchungen auch bei denen da. Das müssen wir einfach wissen. Und wenn mein Nachbar vielleicht irgendwelche Leichen im Keller hat, warum nicht auch ein Politiker? Das ist auch möglich. Das heißt, die Römer- und Petrusstelle muss im Kontext der ganzen Bibel betrachtet werden. Hier steht nicht, dass Politiker immer bessere Menschen wären. Hier steht auch nicht, dass sie es immer gut mit uns meinen. Hier steht einfach nur, dass Gott die Regierung zu unserem Besten einsetzt. Ja, und grundsätzlich ist es auch so. Die sind auf Ordnung und gutem Bedacht. Warum? Weil sie Ruhe im Land haben wollen. Habe ich jetzt noch bei Open Doors gelesen. In China, warum sollen die Muslime nicht missioniert werden von den Christen? Damit es dort ruhig bleibt. Das sollen Muslime bleiben, das sollen Christen bleiben, Hauptsache es bleibt ruhig. So denken Politiker. Und daher kommt auch Ruhe in ein Land hinein. Also schlussfolgern wir nicht, dass Politiker nicht auch Hintergedanken haben. Das ist absolut naiv. Und das verkennt, dass hier auch Sünder an der Macht sind. Das heißt, ist die Frage, könnte es also sein, dass wir von einer Demokratie vielleicht sogar in einer Art Diktatur zusteuern? Auch das könnte sein. Wir lesen das in der Geschichte, es gab immer politische Umwälzungen. Von der Monarchie ging es in die Republik. Es gab in Russland den Zaren oder es gab einen Kaiser. Dann ging es in den Kommunismus über. Könnte es also auch sein, dass wir in unseren Grundrechten eingeschränkt werden? Ja, auch das ist möglich. Und das ist natürlich die wichtige Frage, muss man nicht dagegen auftreten? Und hier möchte ich einfach ein paar Punkte nennen, was uns bewusst sein muss. Einmal, die Demokratie ist keine von Gott verordnete Regierungsform. Wisst ihr, Gott favorisiert eigentlich was anderes, eine Art Monarchie. Das heißt, ein König und da ist das Volk. Am liebsten natürlich die Theokratie. Gott als König, wir als Volk. So wird es auch in Zukunft sein. Übrigens auch in der Gemeinde gibt es keine Demokratie. Gibt es auch ein tolles Buch von Benedikt Peters. Ja, weder Diktatur noch Demokratie. Also beides nicht. Das heißt, ich persönlich brauche keine Demokratie zu verteidigen. Dafür gehe ich nicht auf die Straße. Also sie ist nicht besser als eine gute Monarchie. In Gottes Augen auf gar keinen Fall. Aber für all diejenigen, die die Demokratie lieb haben, hier eine Aussage von Churchill. Die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, ausgenommen alle anderen. Er hat's verstanden. Es geht nicht um Demokratie oder Monarchie, es geht um die Regierenden. Die machen das am Ende aus. Man kann so und so aussehen. Gut. Sollten wir uns aber nicht wenigstens auflehnen, wenn unsere Freiheitsrechte irgendwie angegriffen werden? Und da sage ich auch je nachdem. Grundsätzlich glaube ich, ist es wichtig, wir dürfen uns in unseren Aufgaben nicht verrennen. Das war ja die große Fehleinschätzung bei Jesus gewesen oder bezüglich Jesus. Was hatte man bis zuletzt von ihm gehofft? Dass er Israel von der Fremdherrschaft, und das war eine römische Diktatur, dass er sie davon befreien würde. Und die Leute waren total enttäuscht, dass er sich da überhaupt nicht eingemischt hat in dieser ganzen Debatte. Wir hören da noch die Emmaus-Jünger, die sagen das Jesus, sie erkennen ihn ja nicht. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Das stimmt, er wollte es auch erlösen. Aber Jesus hat eine viel größere Knechtschaft gesehen, nämlich die Knechtschaft der Sünde und des Todes. Und dafür ist er das erste Mal gekommen. Wir wissen, für das Zweite, das heißt von der Befreiung der Fremdherrschaft, wird er später auch kommen. Das hat er auch auf seiner Agenda. Aber das ist nicht das Wichtigste. Wir sehen das sogar 70 nach Christus, was passiert da. Israel geht komplett unter den Römern. Also wenn es das sein Ziel gewesen wäre, dann wäre das absolutes Versagen gewesen. Aber es war nicht sein Ziel gewesen. Und das sollten wir vielleicht im Hinterkopf auch behalten. Gut, wie ist es aber, wenn wir an der Ausübung der Gebote Christi gehindert werden? Ja, da sollen wir natürlich auch stehen. Und da müssen wir auch was machen. Und wenn wir merken, dass wir kein Gehör bekommen, dann müssen wir ganz schlicht nach Gottes Geboten handeln. Geschwister, übrigens, wir brauchen nicht jedes Mal zum Gericht laufen. Ich merke das auch in den letzten Jahren, ist das so, dass man sagt, naja, da müssen wir wenigstens vor Gericht laufen und unser Recht zurückholen. Nein. Wo steht das in der Bibel? Wir sehen das bei Daniel in Kapitel 1, wo er sieht, dass er eine Chance hat, dass er mit den Obersten reden kann, da ging es ums Essen, da redet er. Und das ist ein super Ergebnis, auch was da zustande kommt. Und natürlich auch durch das Gebet. Später geht es um den Erlass von Darius. Niemand darf jemandem eine Bitte stellen, außer dem König. Da sehen wir in Daniel nicht, dass er zu dem König hingeht und bettelt. Wisst ihr, was er macht? Er geht einfach und betet. Er versucht das gar nicht irgendwie zu erkämpfen. Er weiß, es macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist genauso auch bei uns. Wenn wir die Möglichkeit haben zu reden, vielleicht irgendwas zu bewirken, klar, probieren wir es. Aber wenn wir merken, das ist fest gemeißelt, dann handeln wir ganz schlicht nach den Geboten Gottes. Und dieses Dilemma ist für uns nicht erst durch Corona entstanden. Jede christliche Generation hat das lernen müssen. Und ich glaube auch, es kommt viel häufiger vor, als wir denken. Und ich muss ehrlich sagen, hier wünsche ich auch, dass wir ein bisschen mutiger werden. Mir ist nämlich aufgefallen, wie genau wir plötzlich geworden sind, wenn es um die Verordnung des Kaisers geht. Jesus hat das ja gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Wir sind so genau geworden, dass wir tatsächlich jeden Morgen da lesen, was die neuesten Verordnungen sind und versuchen, pingelig genau danach zu leben. Aber was ist mit Gottes Dingen? Wir sollen ja auch Gott geben, was ihm gebührt. Warum sind wir da nicht so pingelig? Wie wäre es, wenn wir morgens aufstehen und da so genau lesen würden und sagen, Herr, was soll ich heute tun? Was ist heute dran? Und ich glaube, da ist bei uns irgendwas verschoben. Es passt nicht ganz. Zuerst Gottes Gebote, dann die Regierung. Ich möchte uns ein Beispiel nennen, weil ich wollte heute ein bisschen offensiver sein. Ich nehme es mir mal einfach heraus. Es war ja unsere Frage auch, singen in der Corona-Phase. Gerade als es nicht erlaubt war von der Regierung. Ich möchte es uns vielleicht nochmal deutlich machen. Was mir persönlich wichtig geworden ist, hier stehen, sind Gottes Gebote anzusiedeln, das heißt ganz oben, darunter das, was die Regierung sagt. Das müssen wir erstmal so festhalten. Wenn die Regierung etwas verlangt, wisst ihr, was wir da machen müssen? Wir fragen nicht, ob man Gottes Gebote da vielleicht anpassen könnte, dass es irgendwie hinhaut. Nein. Wir fragen uns immer wieder, reichen diese Regelungen an Gottes Gebote heran? Wenn nicht, handle ich nach Gottes Geboten. Und wenn wir das nicht zur Hand haben werden, werden wir in Zukunft viele, viele Probleme haben. Das hat man im Zweiten Weltkrieg gesehen. da hat es die Gemeinde versucht, ganz häufig. Da war das Gebot Hitlers und das war so dominant in ihren Augen und es war so gefährlich, das zu übertreten, dass sie sich gefragt haben, vielleicht können wir ja doch Gottes Gebote da anpassen. Und es gab viele Probleme. Und das müssen wir von uns festhalten. Hier ist Gottes Gebot und das Gebot der Regierung muss daran heranreichen. Und ehrlich gesagt, häufig tut es ja auch. Meistens ist es ja so. Aber eben nicht immer. Und jetzt geht es nicht nur um Corona. Wir haben das schon längst bei der Kindererziehung gemerkt. Da verlangt die Regierung sowieso was anderes. Und wir mussten einfach als Eltern handeln. Anders handeln. Das heißt, Gott hat klar gesagt, betet mich an, singt mir, tut es in der Versammlung. Das hat er gesagt. Wenn die Regierung jetzt etwas sagt, muss ich mich fragen, reicht das da heran? Und wenn es nicht heranreicht, Geschwister, wer muss das rechtfertigen? Nicht diejenigen, die sagen, ich halte Gottes Gebot hoch. Und in Zukunft wünsche ich mir das eigentlich auch. Nicht die haben sich zu verteidigen, sondern diejenigen, die sagen, wir dürfen nicht singen. Die müssen das nämlich rechtfertigen, weil wir hier ein klares Gebot haben. Und wie wir dann letztendlich zueinander kommen und wie das am Ende ausschaut, sieht vielleicht sehr verschieden aus. Aber am Ende haben sich immer die zu rechtfertigen, die sagen, ihr müsst das Gottesgebot an das Gebot der Regierung anpassen. Aber ich glaube, da befinden wir uns sowieso immer auf einem schwierigen Weg. Wir erwarten zu viel von der Regierung. Das möchte ich uns nochmal sagen. Die Regierung transportiert nicht das Licht in diese Welt. Gott nutzt sie, um äußerlich Ordnung zu bringen, Frieden zu bringen. Aber wir müssen das einfach auch so sehen. Das sind sündhafte Menschen und deswegen erleben wir auch dort Ungerechtigkeit, ja, oft auch Grausames. Und das möchte ich uns einfach sagen. Vielleicht rufen wir weniger in Richtung Regierung, werdet Licht. Wisst ihr, die kommen gar nicht aus ihrer Haut heraus. Die wissen hiervon gar nichts. Die können gar nicht Licht sein. Das ist unser Ruf. Wir sollen Licht sein in dieser Welt. Das möchte ich uns einfach nochmal besonders sagen. Wir wollen Licht sein in dieser Welt. Ich will gar nicht so viel von dieser Regierung verlangen. Da erwarte ich auch gar nicht so viel. Aber mich bekümmert das, dass ich so wenig Licht bin. Das stelle ich immer mehr fest. Kommen wir zum Abschluss. Lass uns nochmal Jeremia aufschlagen. Jeremia 17. Jeremia 17, Verse 5 bis 8. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Und ich glaube, auch diese Verse rücken ja vieles wieder in die richtige Richtung. Geschwister, ich wünsche uns mehr Gelassenheit auch in dieser Situation. Vieles wird uns für so wichtig dargestellt und so wichtig gemacht, ist es aber nicht. Es ist nicht so wichtig, in welchen Lebensumständen wir leben. Es ist nicht so wichtig, was ein Drosten sagt oder was ein Bhakti sagt. Es ist nicht so wichtig, ob unsere Regierung in einer Art Diktatur hinsteuert oder nicht. Die Bibel sagt, wir reden hier immer wieder auch über Menschen. Und derjenige, der seine Zuversicht in Menschen sucht, der wird am Ende auch nur enttäuscht sein. Das ist so. Sie sind sündhaft, sie sind oft fehlerhaft. Wohin sollen wir unser Vertrauen setzen? Hier wurde es ganz klar gesagt, setze deine Zuversicht in den Herrn. Und dann bist du wirklich gesegnet. Und dann sagt er ja, und dann kann es auch mal ein Jahr der Dürre geben. Aber wenn du dich beim Herrn aufhältst, dann ist das so, als ob dieser Baum am frischen Wasser gepflanzt wurde. Und du bringst Frucht. Und ich sehe das immer mehr. Wir leben in einer Zeit von so viel Hitze, bildlich gesehen, und so viel Dürre. Die Leute wissen gar nicht mehr ein und aus und verkümmern, auch innerlich verkümmern sie. Und ich wünsche uns einfach, dass wir aber gedeihen, dass wir einen Unterschied machen. Das brauchen die Leute. Wir sind nicht diejenigen, die sich jetzt verkriechen, Geschwister. Wir gehören nicht dazu. Wir sind nicht diejenigen, die Ängste ausstreuen zu allen anderen und sagen, guck mal, wie viel Angst ich habe. Wir gehören zu den Zuversichtlichen. Wir haben es so genannt, erwarte nicht zu viel. Erwarte nicht zu viel von den Lebensumständen, von den Menschen, aber von Gott dürfen wir sehr, sehr viel erwarten. Das wird hier auch beschrieben. Und das wünsche ich uns. Erwarte sehr viel von dem Herrn und dann bist du gesegnet. Amen.